So, ja, heute bei mir im Comino-Elterninterview Stefanie Opitz, Unternehmerin und Mama von drei Kindern. Stefanie, schön, dass du dabei bist und ja, dich bereit erklärt hast, mir Rede und Antwort zu stehen. Ich freue mich sehr.
Danke, dass ich dabei sein darf, Jörg.
Stefanie, am besten du erzählst selber mal, wer du bist, was du machst, ein bisschen was zu deinen Hintergründen, damit jeder dich kennenlernt.
Okay, also ich bin Stefanie, ich wohne in Dresden. Ich habe drei Kinder, die sind mittlerweile 6, 8 und 10 und gehen in die erste, dritte und fünfte Klasse in einer Schule, die wir mitgegründet haben, eine Waldorfschule. Und ich wohne in Dresden. Ich wohne schon mein ganzes Leben in Dresden, beziehungsweise vor den Toren der Stadt. Ich habe zwischendurch in Frankreich studiert. Ich bin eigentlich Bauhistorikerin. Das heißt, ich habe Architektur studiert und habe mich eigentlich mein ganzes Leben so mit der DDR beschäftigt und auch vor allem mit den Hinterlassenschaften der DDR, jetzt räumlich, zeitlich und seelisch. Und war eigentlich so auf dem besten Weg, irgendwie als Bauhistorikerin auch eine Stelle zu finden oder mir zu schaffen, weil ich damals, als mein erstes Kind kam, halt mitten in meiner Promotion steckte. Genau, ich bin verheiratet und ja, schon lange verheiratet und noch viel länger mit meinem Mann zusammen, halt über 20 Jahre. Und genau, ja.
Wie kommt man dann dazu, als Bauhistoriker, also gelernte Bauhistorikerin, die Windelmanufaktur zu gründen und zu entwickeln?
Also ich war schon als Man muss damit anfangen, glaube ich, dass man sich vorstellt, dass ich in der DDR aufgewachsen bin. Und zwar bin ich 85 zur Schule gekommen, kurz, also vor den Toren der Stadt hier. Und ich war ein ganz politisches Kind. Das klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich war wirklich ein enorm politisches Kind. Ich habe jeden Tag mit meinen Eltern über Politik diskutiert und Nachrichten geguckt. Und es ist ja auch viel passiert damals, ne? Also als die Mauer fiel, da war ich 11. Also ich war wirklich politisiert, muss man sagen, und habe mir immer viel Gedanken gemacht, wo eigentlich mein Platz ist in der Gesellschaft. So, dann kam die Nachwendezeit, die hier in Dresden halt alles nie 180 Grad, sondern mehrfach um 180 Grad gedreht hat. Was hier passiert ist in den letzten 30 Jahren, ist halt, das ist unglaublich. Also es erfüllt uns selber immer noch mit Fassungslosigkeit, mit positiver Fassungslosigkeit, ne? Und ich habe mich immer gefragt, wo meine Aufgaben in der Gesellschaft liegen und wo meine Rolle in der Gesellschaft liegt. Und deswegen habe ich mich dann in meinem Studium ganz viel mit den Hinterlassenschaften der DDR, also mit den baulichen Hinterlassenschaften beschäftigt und mir darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich für die Menschen bedeutet, diese Gebäude, also wie die Architekturästhetik auf das Bewusstsein wirkt und wie Politik Architekturästhetik schafft. Also es hat sich immer alles um den Menschen gedreht und wie er in der Gesellschaft funktioniert. So, und dann war ich schon mit 12 oder sowas war ich schon Vegetarier und das für viele Jahre. Die erste dort auf meinem Dorf, die erste wahrscheinlich auch in meiner ganzen Schule und überhaupt. Und habe mir immer Gedanken gemacht, was der Einzelne irgendwie tun kann, um alles besser zu machen. Naja, so, dann kam mein Studium, es gab immer mehr Grüne. Und dann während meiner Doktorarbeit, dann kam eben mein erstes Kind. Und während ich vorher dachte, das Kind hat sich eben nahtlos einzufügen in meine ganzen Pläne und in meine ganzen Zeiträume, hatte ich einen Sohn bekommen, der extrem viel Aufmerksamkeit brauchte, der eigentlich immer geweint hat und der mich natürlich mein Leben, was ich vorher hatte, überhaupt nie hat weiterleben lassen. Und während ich vorher halt so als Architektin oder als Bauhistorikerin immer dachte, oh, da machst du irgendwie krass Karriere und dann machst du dieses und jenes, habe ich dann gemerkt, dass mir das eigentlich alles völlig egal ist. Und also dass ich das nicht brauche, dass mich andere irgendwie bewundern, sondern was ich brauche, habe ich erkannt, ist, dass ich mit meinem Arbeitsalltag oder mit meinem Lebensalltag glücklich bin. Und ich bin jemand, ich hatte noch nie eine Festanstellung in meinem ganzen Leben. Also ich habe enorme Probleme, mich irgendwie in Systeme einzupassen. Nie, weil ich das nie kann, sondern weil ich das einfach nie will. Gefällt mir einfach nie. Und deswegen war für mich klar, dass ich entweder ich finde ein System, was mir so viel Freiheiten gibt, dass es das okay ist, oder ich schaffe es mir selber. Und dazu muss ich auch noch sagen, trotz Osten sind alle in meiner Familie selbstständig gewesen. Also beide Großelternhäuser waren selbstständig, mein Vater war selbstständig, ne? Ich habe zwei Cousins und zwei Cousinen und von den vieren sind auch drei selbstständig, ne? Das ist schon ich glaube, außergewöhnlich. Aber ich bin in so einer Kultur aufgewachsen zu Hause, dass man seinen Alltag völlig frei bestimmen kann. Mein Opa war Taxiunternehmer und er ist gefahren, wann er wollte und nie, wann er musste. Und das hat mir eben schon immer gefallen und ich wollte auf gar keinen Fall in dieses Hamsterrad kommen zu müssen, weil das hätte mich, also das ist einfach nichts für mich. Ich bin da ziemlich gut darin zu artikulieren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und ich weiß, dass ich in Freiheit auch viel mehr leisten kann als in dieser ich will nie sagen Passivität, aber diese gefühlte Unfreiheit ist einfach nicht mein Lebenskonzept.
Und wie kam das dann? Also du bist ja das erste Mal Mutter geworden, dann mit einem Kind, das sich herausgefordert hat. Und dann hast du während der Zeit die Stoffwindeln, also die Windelmanufaktur stellt Stoffwindeln her,
Nee,
entwickelt,
noch
oder
nicht
wie?
sofort.
Noch nicht
Nee,
sofort?
nee, noch nicht sofort, weil also mein Junge, der hat auch schlimm Neurodermitis gehabt.
Okay.
Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, Stoffwindeln zu verwenden bei ihm. Also ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen, das zu googeln oder sowas. Ne? Ich habe halt immer gedacht, ich creme das nicht genug, das arme Kind. Oder ich wechsle die Windeln nicht häufig genug und habe halt immer noch mehr gecremt und schneller gewechselt. Und dann kam ganz schnell mein zweites Kind, die ist nur 2 Jahre und 3 Monate jünger als das erste. Und ich saß immer noch an meiner Doktorarbeit die ganze Zeit. Und dann kam noch schneller das dritte, halt mit 1,5 Jahren Abstand zur mittleren. Und dann hatte ich quasi 3 Kinder unter 4 und saß immer noch an meiner Doktorarbeit. Und mein Mann, der war ziemlich beschäftigt damals, der hatte auch eine gehobene Position in der Firma, hatte ziemlich wenig Zeit und ich war relativ allein gelassen über den Tag, ne, mit den 3 Kindern und dem quasi dem Balancieren zwischen der intellektuell äußerst anspruchsvollen Aufgabe, eine Doktorarbeit zu schreiben und dem sich kümmern um die Bedürfnisse von 3 Kleinkindern, Schrägstrich Babys. Ne? Und in dieser Zeit erst habe ich mir die Stoffwindeln ausgedacht, also gerade als die dritte geboren war, sozusagen.
Okay, und du hast auch noch nebenher geblockt, richtig? Habe ich es richtig
Genau.
gelesen?
Ja, schon
Also.
ganz. Ne? Ich habe schon mal geblockt vor. Ich glaube, bei Facebook war ich 99 oder so schon mal. Also schon ewig her. Ich gehöre zu den Leuten, die immer ganz zeitig irgendwas ausprobieren, irgendeine Technologie etc. Aber zum Beispiel bei Facebook hatte ich mich zwischendrin für 10 Jahre abgemeldet oder sowas, weil ich nicht gesehen habe, was mir das persönlich bringen soll. Aber als ich halt im Ausland studiert habe, war das total sinnvoll, ne? Das zu nutzen. Und ich bin dann erst auf die Stoffwindeln gekommen, weil mit 3 so kleinen Kindern, die man jeden Tag noch windeln muss, hatten wir so viel Müll, das war einfach nicht mehr auszuhalten. Also die schiere Menge hat mir gezeigt, dass ich hier einen Cut setzen muss und meine Haltung überdenken muss.
Okay, man muss dazu sagen, dass ihr auch sehr, sehr ökologisch lebt.
Ja, genau. Also wir sind seit, ich glaube jetzt seit 15 Jahren in der Verbrauchergenossenschaft, wo halt nur bio, regional und fair eingekauft wird und kaufen halt wirklich ausschließlich dort ein. Wir sind sehr strukturiert als Familie. Also mein Mann geht halt einmal in der Woche einkaufen und hat vorher mit Hilfe so einer App geben wir die ganze Woche über immer ein, was wir kaufen müssen. Das ist quasi unser Einkaufszettel. Und wenn einem von uns einfällt, ich würde gern das mal kochen oder das, dann geben wir das immer über die Woche ein. Und dann geht er halt mit dieser App einkaufen, wann immer er dann donnerstags Zeit hat. Und das funktioniert für uns total gut. Und da gehen wir halt eben nur und ausschließlich dorthin, weil dieser eine Einkauf reicht für die ganze Woche.
Okay, sehr gut. Jetzt, bevor wir in deinen Alltag einsteigen, würde ich gerne mal wissen, was ist dir und deinem Mann in der Erziehung wichtig? Du hast es schon angesprochen, eure Kinder sind auf der Waldorfschule, aber was ist euch generell? Habt ihr da eine, ja, wonach lebt ihr?
Also grundsätzlich kann man es eigentlich also wer Waldorf nie kennt, der hat ganz oft da so Vorurteile und sagt so Namen tanzen und so, aber das ist nur einer von ganz vielen Aspekten, die irgendwie Waldorf betreffen. Grundsätzlich geht es uns darum, die Kinder wertschätzend zu erziehen und aber eben eigentlich nicht im Sinne dieses, oder nicht eigentlich, sondern diese Wertschätzung funktioniert halt im Sinne einer altersangemessenen Freiheit in Grenzen für die Kinder. Das heißt, unsere Kinder haben ganz, ganz strenge Grenzen hier zu Hause,
Okay,
wo
was?
ich auch jederzeit dabei bin, diese Grenzen festzulegen.
Zum
Zum
Beispiel?
Beispiel, wie was gemacht wird bei Tisch, wer wann was sagt oder ganz konkret zum Beispiel Dinge wie, ist mir egal, wie viel Hunger das Kind hat, wenn es was essen will, setzt sich an den Tisch und läuft nie mit dem Essen durch die Wohnung.
Okay.
Oder es ist mir egal, wie spät es ist, meine Kinder haben ihre Zähne zu putzen und sich die Hände zu waschen, weil wir müssen lernen, um uns immer um unseren Körper als erstes zu sorgen, damit der gut funktionieren kann, zum Beispiel. Ne? Oder es ist mir auch eigentlich ziemlich egal, was meine Kinder manchmal für Ausreden haben. Ich will, dass die in ordentlicher Kleidung in die Schule gehen. Ob das grün oder gelb ist, ist mir völlig egal. Aber das hat was auch mit der Wertschätzung der Lehrer zu tun.
Okay.
Und mit der ganzen Mühe, die die Erwachsenen dort in unsere Systemschule reinbringen. Dass ich denke, das Kind hat gewisse Verhaltensweisen zu akzeptieren. Pünktlich kommen gehört dazu, damit für die Gemeinschaft dort der Unterricht beginnen kann und nie die Kinder, die vielleicht pünktlich kommen, sich eine halbe Stunde lang langweilen, bloß weil andere meinen, die Zeitpläne von anderen wären denen egal. Also so diese Regeln wie, wir fahren pünktlich zu Hause los und du hast dein Zeug zusammen zu haben um die Uhrzeit und mir ist eigentlich egal, wie oft ich dir das sagen muss, weil ich das wichtig finde, dass du pünktlich da bist, damit für alle, für die Gemeinschaft dort der Tag gleich anfangen kann. Also so, es klingt manchmal irgendwie lapidar, aber da stelle ich die Bedürfnisse meines Kindes quasi in vielen Punkten hinter das Bedürfnis der Gruppe und muss sagen, du kannst altersangemessen entscheiden, willst du grün oder blau oder braun anziehen, aber du bist um 8 fertig, weil dann geht's los.
Okay.
Also genau, also solche Beispiele. Ne?
Freiheit in Grenzen.
Freiheit in Grenzen ist für uns zu Hause hier, ja. Okay. Weil ich erlebe ja ganz viele Eltern, auch in meinem Arbeitsalltag. Wir haben auch täglich ganz viele Kunden bei uns im Atelier, die sich die Windeln angucken. Die haben teilweise ganz kleine Kinder, die haben natürlich oft auch größere Geschwister dabei. Und da sehe ich ganz viele unterschiedliche Erziehungsstile. Und ich sag mal, bei einem Kind kann man ziemlich gut sich noch so durchwursteln, solange das sehr klein ist. Aber spätestens bei 3 Kindern muss man, um irgendwie nicht verrückt zu werden über seinen Alltag, muss man seine Vorstellungen haben davon, wie man sich das Leben vorstellt und auch seine Entscheidungen bezüglich der Kinder immer wieder mit dieser Vision vergleichen und sich fragen, geht es noch im Einklang mit meiner Vorstellung, wie ich zusammenleben will? Wenn ja, super. Wenn nein, muss ich die Entscheidung ändern? Muss ich die Vision anpassen, weil sich altersgemäß vielleicht was verändert hat? Aber ich brauche für mich selber eine Vorstellung vom Zusammenleben, mit der ich folgen will, sozusagen.
Du hast angesprochen, dass ihr eine Waldorfschule mitgegründet habt und jetzt deine Kinder auch in eine Waldorfschule gehen. Viele, die jetzt zuhören, stehen vielleicht vor der Frage, okay, auf welche Schule, auf was für eine Schulform sollen denn ihre Kinder mal gehen? Warum habt ihr euch für so stark auch gemacht für die Waldorfpädagogik?
Also grundsätzlich finde ich, es ist völlig egal, auf welche Schulform Kinder gehen, solange die Lehrerschaft, das komplette Kollegium, immer wertschätzend und respektvoll das einzelne Kind in seinem Tempo begleiten kann. Ich erlebe es aber eben oft, dass aufgrund von 1000 verschiedenen Umständen genau das an der Staatsschule ganz oft nicht gegeben ist. Ich erlebe halt im Freundeskreis und auch, weil wir unsere Kinder, man muss die immer zuerst an der staatlichen Schule anmelden, bevor man dann ansagen kann, nee, wir haben eine andere Schule ausgewählt. Ne? Ich erlebe bei vielen Freunden und Bekannten eben genau das Gegenteil an der Staatsschule. Ich erlebe Lehrerkolleginnen, die eben nicht respektvoll mit den Kindern sind, die nicht respektvoll mit den Eltern sind. Ich erlebe Lehrpläne, die aufgrund von 1000 Umständen im Schulunterricht niemals durchgepaukt werden können und Kinder, die nach Hause kommen und noch 5 Stunden Hausaufgaben machen müssen, wo der Ernst des Lebens anfängt, indem die Kindheit vorbei ist mit der ersten Klasse. Ich erlebe Kinder, die zurückgelassen werden, weil sie eben nicht diesem Lerntyp entsprechen, der in der Staatsschule der einzige ist, der funktioniert, um irgendwie still durchzukommen. Ich erlebe wiederum aber auch Kinder, die offenbar völlig entfesselt die Gemeinschaft missbrauchen als Bühne für ihre Selbstdarstellung und alle anderen Kinder, die eben nie so sind, fallen runter. Ich glaube, das ist einfach, das ist nicht die Art Gemeinschaft, in der ich meine Kinder sehen will. Das ist nie die Art Kommunikation, die dort ganz oft geführt wird, die ich führen will. Und deswegen haben wir uns für eine alternative Schule empfohlen. Ne? Ich sage nie, dass das an jeder Staatsschule so ist, aber der Druck auf die Lehrer und auf diese Lehrkonzepte, der wächst und ich kann das einfach nur aus meiner Praxis schildern, dass hier die Schulen eben nicht so sind, dass ich
Okay.
meine Kinder dort gern hingeben möchte.
Und Waldorfschule funktioniert sehr gut bei deinen Kindern, oder? Nehme ich an.
Super, super. Also wir sitzen in dem Elternabend und nach den Elternabenden habe ich ganz oft Gespräche mit den anderen Eltern und manchmal sagt man so, du, ich hatte heute wieder Tränen in den Augen, weil ich wünsche mir, dass ich das für mich gehabt hätte in meiner Schulzeit, dass der Lehrer eben sagt, weißt du kannst zwar nicht lesen und schreiben, aber wir arbeiten gemeinsam dran und du wirst es schaffen.
Okay.
Und die sagt, was, hast du nie geübt zu Hause? Das kann doch nicht sein, du kriegst ja eine 5, sondern dass eben das Kind in seinem, also dass der Arbeitsfortschritt des Kindes das ist, was der Lehrer anerkennt und nie die Leistung, die am Ende auf dem Papier steht, sondern manch einer ist stinkend faul und müsste eigentlich immer eine 1 kriegen, kriegt aber eine 2, weil er einfach nicht aufpasst. Und ein anderer, der macht unglaubliche Fortschritte und klemmt sich dahinter und reißt sich richtig ran und kriegt trotzdem nur eine 3. Und am Ende hat er eine schlechtere Note, obwohl der viel mehr geleistet
Ja.
hat und viel weitergekommen ist im Kopf.
Was
Ich finde,
entgegnest
das ist ein Ungleichgewicht.
du dem Vorurteil? Also häufig hört man immer wieder, ja, Waldorfkinder, die sind danach ja lebensunfähig, weil sie einfach das nicht in der Leistungsgesellschaft, in der wir uns einfach ja befinden, nicht zurechtkommen. Das hört man ja immer wieder.
Also als ganz kurz würde ich entgegnen, guckt euch mal an, wer von den großen Managern heutzutage auf einer Waldorfschule war und dann könnt ihr euer Vorteil vergessen, weil das einfach so ist, dass ganz viele von den wirklich großen auf Waldorfschulen waren. Und weil ich denke, wenn man sich genau anguckt, wo die Staatsschule herkommt, gibt es ein schönes Video dazu von dem Professor, ich glaube auch vom Professor Hüter, genau, wo er sagt, unsere Schule in Deutschland, die kommt aus der preußischen Erziehungsanstalt. Und was hatte Schule in ihrem Kern eigentlich für einen Sinn? Und welche Vision hat Schule und welche Vision hat Waldorfschule? Und das ist einfach was ganz anderes. Die Waldorfschule will das Interesse im Kind begleiten und lernen, auf die Fragen von den Kindern zu antworten und denen sozusagen das Material bereitstellen, damit die in ihrer intrinsischen Motivation lernen können und sie das Kind nie wie als so ein leeres Buch, wo man irgendwie ganz viel reinschreiben muss und reinhämmern muss, damit es das unbedingt lernt. Ich glaube, die Vorstellung vom Menschen dahinter, der lernt, ist ein anderer. Die Waldorfschule erkennt an, dass das Kind von sich aus lernen will. Und es braucht eine lernfördernde, friedliebende und wertschätzende Umgebung, damit es das möglichst gut kann. Während ich das Gefühl habe, die Staatsschule sieht das Kind als irgendwas an, was Information A ankommt und Information B mit Lernziel C die Schule irgendwann mal zu verlassen hat. Und wenn ich das in meinen Arbeitsalltag mal übertrage, dann merke ich, auch an mir selber, wie viel hat denn die Staatsschule bei mir kaputt gemacht und wie lange habe ich gebraucht, um dieses Gefühl hinter mir zu lassen, ich müsse so sein, so sein und so sein. Ich muss dementsprechend und dementsprechend und dementsprechend. Und all das, was ich in der Schule gelernt habe, das hat mir null geholfen mit meiner Firma. Null. Im Gegenteil, das hat ganz lange verhindert, dass ich das Selbstbewusstsein finde, die Dinge zu tun, die ich jetzt tue. Und wenn ich wie in der Schule gelernt immer nur das machen würde, was mir andere sagen würden, dann wäre ich A, unglücklich, weil ich wäre nie in der Lebenssituation, in der ich jetzt bin, weil ich mir das nie getraut hätte. Und B, wäre ich einfach nur, ich war auch früher Punker, ich wäre einfach nur so ein Rädchen, ich würde mich einfach irgendwie mitdrehen. Und ich würde wahrscheinlich auch ganz schnell, also das ist jetzt nur meine Theorie, dass eben immer mehr Menschen Burnout und Depression haben, weil sie ihre Selbstwirksamkeit nicht mehr spüren, weil sie das Gefühl haben, ein Rädchen im großen Gefüge zu sein, was von allen Seiten nur geschubst und gegängelt wird. Die Menschen fühlen sich passiv, die fühlen sich unterlegen, die fühlen irgendwie das Rad der Zeit über sie drüber wegmalen und sie selber kriegen nichts davon ab und die fühlen sich nie passiv und aktiv, die fühlen sich nicht, ich wollte nicht passiv sagen, ich wollte passionate sagen, die fühlen sich nicht leidenschaftlich und aktiv in ihrem eigenen Leben.
Kennst du den Film, gerade zum Thema Lernen und Schule und Talente von Kindern, kennst du den Film Alphabet? Also,
Ja, aber das ist schon so ewig her, dass ich
das
den
ist schon ein
gesehen habe.
total älterer Film, aber wirklich ein sensationeller Film, den kann ich wirklich jedem uneingeschränkt
Der ist
empfehlen,
super.
wo
Der ist
genau
wirklich super.
das Lernen, auch Thema PISA-Studie und Lernen in China und in Deutschland und Talente, was eigentlich in den Kindern schlummert, wie das dann vielleicht auch sukzessive vom Schulsystem kaputt gemacht wird, sage ich mal. Also Kann man sich mal angucken, ist sehr kurzweilig, sehr gut.
Unbedingt.
Unbedingt mal anschauen.
Wenn man sich anguckt, was so, ich meine, das Video von Jack Ma, das sprach doch Bände, oder? Weißt du, welches Video ich meine? Wo er sagt, was für eine Art von Bildung brauchen unsere Kinder und wie werden die bestehen können in der Zukunft? Und meine These ist, dass sich unsere Gesellschaft halt immer mehr segregieren wird. Wir werden immer weniger. Wir haben ja in Deutschland noch so eine sehr relativ verbundene Gesellschaft im Vergleich mit anderen Ländern. Und wir werden uns immer mehr segregieren und es wird immer mehr die Menschen geben, denen halt die Maschinen wirklich die Jobs wegnehmen, die wirklich nicht mehr gebraucht, die abgehängt werden einfach, ne? Und dann wird es die geben, die diese Maschinen gerade so bedienen können. Und dann wird es eben die Freigeister geben, die sich halt eine neue Maschine ausdenken oder die ohne Maschinen leben wollen, die Vision haben. Ich glaube, das wird sich immer mehr aufspalten. Und in der frühen Kindheit wird der Kern dafür gelegt, was das Kind für sich selber für ein Standing in der Gesellschaft sieht.
Jack Ma, nur zum Hintergrund für alle, die zuhören, ist der reichste Chinese, der Gründer von Alibaba. Und der hat auf einem Vortrag war es, glaube ich, so die
Genau.
Aussage getroffen. Ich werde dir auch den Link zu dem YouTube-Video in den Show Notes mit dazu packen. Auf jeden
Ja,
Fall
weil
sehr, sehr
das ist
spannend.
Waldorf, was der erzählt. Also jetzt kurz für
Genau.
alle, er sagt im Prinzip, dass dieses Faktenlernen für Kinder total sinnlos ist und dass sie eben die Dinge lernen müssen, die im Kopf Fantasien und Visionen entstehen lassen, damit sie dann später als Erwachsene ihren Passionen, ihren Visionen folgen können. Und ohne eine große Vision kann man weder sein glückliches Leben im kleinen Leben noch eine Firma oder eine Organisation aufbauen im großen. Also ich glaube, es geht immer um diese Visionen und dieses größere Denken, als man jetzt ist. Und das muss man im Kind lassen. Ich sage nicht fördern. Ich glaube, die Kinder haben das alle, wenn die Prinzessin spielen oder wenn die Raumfahrer spielen. Und wenn man als Erwachsener dann nur oft genug sagt, du wirst sowieso nie Raumfahrer, du wirst sowieso nie Olympiateilnehmer, dann glaubt das Kind das eben
Klar,
irgendwann.
auf jeden Fall. Das manifestiert sich dann.
Auf jeden Fall.
Auf
Ja,
jeden
und
Fall.
ich meine, man braucht nur auf die Straße rausgehen und sehen, wie viele Menschen sind heutzutage unglücklich. Ich meine, da kann ich hier in Sachsen leider ein Lied davon singen.
Also ich glaube, das ist nicht nur in Sachsen so. Das ist, kann man überall auf die Straße gehen, glaube ich.
Das,
Und
ja.
ja, wir sind viel zu oft in der Opferrolle, anstatt dass wir uns das Leben annehmen und meisterhaft quasi durch das Leben gehen.
So, mir hat extrem der Eckhart Tolle geholfen. Er hat so ein Buch geschrieben über jetzt. Und ich bin jemand, ich mache extrem viel Handarbeit, weil das mir total hilft, ins Jetzt zu kommen. Und mir ist dabei völlig egal, ob ich filze, töpfere, stricke, ist völlig egal. Aber ich zum Beispiel, wenn ich viel Stress habe, dann mache ich Dinge mit meinen Händen. Das kann auch jeden sein, ne? Und dann bin ich völlig eins mit mir und meine ganze Konzentration liegt in meinen Händen und ich schaffe es, mich in einen Zustand des absoluten Nichtdenkens zu befördern. Und ich glaube, dieser Zustand, den müssten viel mehr Menschen viel öfter erreichen, dieses nicht an gestern oder morgen denken, nicht irgendwie Opfer oder Gewinner sein, sondern einfach Leben fließen lassen,
Im
im
Moment
Jetzt
sein.
sein und dankbar annehmen, was einfach so da ist. Und das hilft mir ganz doll, auch wenn jetzt andere sagen, oh, wie hast du das Risiko auf dich genommen? Du hast drei Kinder gekriegt, hattest du nie Angst, wie das laufen könnte, dein Leben mit drei Kindern? Oder du hast eine Firma gegründet und jetzt hast du so viele Angestellte. Was macht dich denn so mutig? Und dann sage ich immer, mich macht gar nichts mutig, weil der nächste Schritt, der braucht gar keinen Mut. Das ist vielleicht braucht, also der Abstand 100 Schritte von heute, der bräuchte viel Mut, ne? Aber einfach den nächsten Schritt zu gehen, eins nach dem anderen, da muss ich gar nicht, also da, das ist ja total leicht, ne? Im Jetzt zu sein, da. Es gibt keine Ängste, es gibt keine Sorgen.
Aber das ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen im Alltag eines jeden, quasi jetzt im Moment zu leben. Weil häufig ist das Kopfkino an und
Handarbeit.
ja,
Also Handarbeit ist wirklich, das ist total krass. Und das spielt zum Beispiel auch in der Waldorfschule, spielt das eine riesige Rolle. Handarbeit. Die machen extrem viel Handarbeit, egal jetzt ob Ackerbau, Garten, Sägen, Stricken, ist völlig egal. Und es gibt ganz viele Untersuchungen darüber, auch welche Hirnareale
Genau.
zum Handarbeit beschäftigt sind. Und das ist echt extrem spannend, wie entspannend Handarbeit wirkt.
Genau, das ist auch ein probates Mittel, auch eben bei Kindern. Also das ist, wenn ein Kind mal aufgebracht ist oder irgendwie gerade unausgeglichen, wenn man es irgendwie dazu motivieren kann, irgendwie was mit den Händen zu machen, zu malen, mit Klötzen zu spielen oder so, dann kommt es einfach
Das
wieder.
beruhigt extrem
Genau.
Erwachsene und Kinder. Und da habe ich das Gefühl, manchmal Waldorf ist so überholen, ohne einzuholen. Also Steiner hat ja vor, wir haben jetzt 100 Jahre Waldorfschule ja nächstes Jahr. Und er hat halt vor 100 Jahren schon erkannt, was, also er hat sich ja immer viel mit den Konzepten beschäftigt, was im Kopf passiert. Und an unserer Schule, es ist ja eine neue Schule, und dadurch haben wir extrem viel Freiheit, neue Konzepte da einzubringen. Und als Eltern spielt man in der Waldorfschule eine riesige Rolle. Die Waldorfschule beruht halt auf drei Säulen, ne? Schüler, Lehrer, Eltern. Und wir haben ein extrem hohes Maß an Mitarbeit und Mitdenken in unserer Schule. Und es ist total spannend, was es für ganz, ganz neue Erkenntnisse immer aus der Hirnforschung oder aus der Verhaltensforschung gibt, wo man dann denkt, sagt, naja, schön, das machen wir hier schon immer so.
Ja.
Also wirklich nie umsonst kann man mal gucken, wo schicken die Leute im Silicon Valley ihre Kinder hin? Waldorfschule.
Ja.
Jetzt mal habe ich einen Artikel drüber gelesen, wie viele von den 13-Jährigen im Silicon Valley kein Handy benutzen dürfen, also die Kinder von den Apple-Mitarbeitern.
Ja.
Das sind unglaublich viele, die sagen, mein Kind kriegt kein Smartphone.
Ja, wie ist es? Also man hört auf jeden Fall raus, du bist ein absoluter Fan der Waldorfschule und das ist sicherlich eine Schulform, die man sich auf
Ich
jeden
glaube
Fall
aber, es ist
anschauen kann.
nie, es ist nichts für jeden. Das finde ich auch wichtig. Also, weil Waldorf, also Waldorf ist nur der pädagogische Zweig der Anthroposophie. So, das ist was anderes als zum Beispiel Montessori, weil Montessori ist wirklich ein pädagogisches Konzept und quasi keine Lebensanschauung, die dahinter steht, sondern das ist ein Lernen, quasi ein Bindungs-, Lern- und Kommunikationskonzept. Während in Waldorf halt wirklich das pädagogische Konzept innerhalb dieser Weltanschauung Anthroposophie ist. Und wenn man da zumindest nicht hinter den allergrößten Teilen dahinter steht, dann kann man auch Waldorfschule nicht mittragen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jedem rate, auf die Waldorfschule zu gehen, sondern also das ist ein Konzept, was man lebensweltanschaulich mitträgt und dann funktioniert die Waldorfschule gut. Aber wenn man das nicht mitträgt, gibt es auch viele andere Schulkonzepte, die genauso wertschätzend und respektvoll und förderlich für die Kinder sind. Also das muss dann nicht Waldorf sein.
Genau, sehr, sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall bei der Wahl der Schulform wirklich lohnt sich, mehrere Schulen anzugucken und wirklich das Konzept, die
Absolut.
Schule vielleicht auch mit denen, wenn man die Möglichkeit hat, schon die Lehrer kennenzulernen, wirklich genau anzuschauen, um dann das für die Familie, für das Kind das Richtige rauszusuchen. So, Thema
Ganz,
Schule,
warte mal, noch
ja, gerne.
ein Punkt. Ganz wichtig finde ich immer, mit den Eltern reden, die ihre Kinder dort haben. Also ich habe das auch wirklich gemacht, bin beim Kindergarten und so, ich habe mich dort hingestellt und habe die Eltern einfach ausgefragt und habe mir gedacht, habe ich irgendwas gemein mit diesen Eltern hier? Sind es Lebensumstände, sind es Einsichten, die ungefähr meinen eigenen entsprechen? Sehe ich mich in dieser Gemeinschaft? Weil ich denke immer, das eine ist, die Kinder dorthin zu schicken, ja. Aber man kann gar nie genug sagen, wie wichtig halt die Gemeinschaft mit den anderen Kindern und mit den anderen Eltern sind. Und die müssen halt meine Einstellung mittragen, damit das Kind in der Gemeinschaft dort wachsen kann. Weil Kindergarten oder Schule ist ja keine 1-zu-1-Beziehung irgendwie. Lehrer, mein Kind, sondern das Kind als soziales Wesen muss eben auch in dieser Gemeinschaft einen wertschätzenden Platz finden. Und deswegen ist mein Tipp immer, mit den Eltern zu sprechen, die ihre Kinder auch dort haben. Das finde
Okay,
ich ganz wichtig.
ist ein guter Tipp, guter
Okay.
Tipp. Ja, jetzt haben wir Thema Schule und Erziehung haben wir gerade gesprochen. Jetzt möchte ich aber nochmal auf dich als Unternehmerin eingehen. Du hast ja, arbeitest an mehreren Projekten, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Hast mehrere Mitarbeiterinnen. Wie
19.
19 Mitarbeiterinnen, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie sieht dein Alltag aus? Also, wie fangen wir mal morgens an? Du stehst auf. Gibt es da eine Morgenroutine?
Okay. Ich stehe als Letzte auf in meiner Familie.
Okay, wann ist das
Meine
ungefähr? Wenn du das sagen möchtest.
um 7.
Um 7, okay.
Um 7. Ja, also meine mittlere Tochter, die ist ein Frühaufsteher, die ist immer schon eine Dreiviertelstunde früher wach und hört noch irgendwie Hörbuch oder Musik morgens. Und dann stehen mein Mann und die anderen beiden Kinder auf und dann stehe ich auf. Also ich meine, alles innerhalb von einer Viertelstunde
Ja,
so,
ja.
ne? Ich bin diejenige, die hier am schwersten aus den Federn kommt, weil
Ja.
ich eigentlich so eine Nachteule bin. ich stehe auf, dann machen wir gemeinsam Frühstück. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir jeden Tag frühstücken zu Hause. Mein Mann, der macht meistens seinen Smoothie, den er mit auf Arbeit nimmt. Und dann sitzen wir am Tisch, wir essen Müsli und frisches Obst zum Frühstück. Und jeder isst so viel, wie er Hunger hat. Ich hatte früher, ich bin aufgewachsen mit diesem Frühstücken wie ein Kaiser. Mhm. Mittags und mittlerweile, das ist eine der Regeln, die ich wirklich ganz lange mit mir rumgeschleppt habe. Und irgendwann konnte ich das loslassen. Ich habe gar keinen Hunger morgens. Ja. Das ist total verrückt. Mein Leben lang habe ich üppig gefrühstückt. Und jetzt, wo ich merke, meine Bewegung wird weniger, ich muss gucken, wie viel ich esse über den Tag, merke ich, also ich frühstücke meistens nichts.
Ja.
Und ich sitze eben trotzdem mit meinen Kindern am Frühstückstisch.
Okay, ihr frühstückt alle zu fünf?
Alle fünf an einem Tisch zugleich. Das ist uns ganz wichtig, das ist uns heilig. Und auch wenn einer eben nichts isst, der sitzt halt trotzdem mit den anderen am Tisch.
Und wenn jemand, wenn ein Kind später Schule hat oder irgendwie?
Das gibt's bei uns nie.
Ah, gibt's nicht, okay.
Und wenn es später Kindergarten hatte oder so, war egal, trotzdem alle gleich.
Also okay.
Wir frühstücken gemeinsam, egal an welchem Wochentag. Bei uns gibt es das, diese Mahlzeiten sind, also ich glaube, wir haben uns über die Woche eben so ganz viele so Ankerpunkte gelegt und das meinte ich mit Regeln. Bei uns wird gemeinsam gefrühstückt, Punkt um.
Okay.
Und zwar am Tisch.
Ja.
So. Und dann besprechen wir eben unseren Tag am Tisch. Ich habe mein Handy immer schon frühzeitig, also ich gehöre nicht zu denen, die ihr Smartphone irgendwie nur benutzen, wenn die Kinder nicht da sind, sondern bei mir ist Beruf und Familie ist wirklich eins. Es gibt keine Trennung zwischen Beruf machen und Familie machen bei mir, sondern mein Handy liegt dann morgens gleich mit auf dem Frühstückstisch und ich gucke, gibt es irgendwelche größeren Katastrophen? Nee, gibt es nicht. So, dann gucken wir nach dem Wetter. Was brauchen die Kinder? Eine dicke Jacke, eine Regenjacke? Was brauchen die für Schuhe heute? Und dann entscheiden wir quasi gemeinsam. Wir gucken gemeinsam nach dem Wetter. Dann überlegen wir, was stehen heute Nachmittag für Termine an? Was muss man jetzt irgendwie noch in der Schule noch Bescheid sagen, dieses Kind wird zeitiger abgeholt oder jenes Kind geht alleine oder sowas. Dann sprechen mein Mann und ich unseren Alltag ab. Und es ist halt so, dass wir da beide, also ich habe natürlich eine riesige Flexibilität, außer wenn ich irgendwelche festen Termine habe. Und mein Mann, der ist, sagen wir mal, relativ flexibel, weil er natürlich auch mal, also er kann auch mal eine Stunde eher kommen oder eher gehen oder bedingt flexibel, sag ich mal. Ja, und dann haben wir ja auch noch Großeltern und dann takten wir den Tag quasi durch. Ja, und dann fährt mein Mann mit dem Fahrrad mit den drei Kindern zur Schule und ich mache dann den Haushalt hier. Dauert meistens so eine halbe Stunde, bis alles wieder schön ordentlich aussieht. Und dann sitze ich eigentlich erstmal an meinem Küchentisch mit meinem Laptop und mache so die allerwichtigsten Dinge gleich morgens, alles, was ich mir vorstelle, was halt eine sofortige Antwort erfordert.
Ja, ja.
Und dann gehe ich zu meinen Mitarbeitern auf Arbeit.
Okay.
Manchmal ist es halt um 8 morgens, dass ich auf Arbeit bin. Manchmal ist das aber auch erst um 1. Je nachdem, wie viel Raum ich mir an dem Tag für Sachen nehme, wo ich wirklich auch niemanden brauche, der mich zwischendrin was fragt. Oder je nachdem, wie viel hochkonzentrierte Zeit ich an diesem Tag brauche.
Okay. Laufen dann ist Mittagessen und Abendessen dann läuft genauso ab, also auch immer alle zusammen?
Also mittags essen meine Kinder in der Schule.
Okay.
Wir haben ein Modell, das nennt sich ja Ganztagsschule.
Ja.
Und meine Kinder sind dann mindestens bis um 3 immer in der Schule.
Ja.
Und wir haben relativ viele Dinge, die wir jede Woche nachmittags machen. Meine Kinder haben halt wirklich, die haben Harfe, Klettern, Reiten, Breakdance und Klavier.
Okay.
Und wenn es nach denen ginge, würden die noch mehr machen. Plus, das schaffe ich dann nicht mehr mit der Orga. Ne?
Ja, ja.
Und so hat halt jedes, also das macht nicht jedes Kind alles, ne? Aber so haben wir halt nachmittags so unseren Plan.
Ja.
Und die essen in der Schule, meine Kinder. Und dann hole ich die eben ab oder meine Eltern holen die ab oder mein Mann oder so. Und dann gibt es halt diese, was auch immer für ein Kurs dann gerade dran ist.
Ja.
Und dann kommen wir nach Hause und dann koche ich Abendbrot. Ich koche wirklich jeden Tag. Also ich selber ich esse es den ganzen Tag über hauptsächlich Gemüse und Obst oder mein Müsli. Mein Mann auch Nüsse, Obst und so weiter. Deswegen essen wir nicht zusammen Mittag. Niemand isst hier Mittag.
Ja.
Und aber dafür koche ich jeden Abend. Ziemlich aufwendig.
Okay, und dann aber auch alle fünf auf jeden Fall wieder zusammen.
Immer zusammen, außer natürlich, es ist Elternabend oder jemand hat einen Termin. Ne?
Klar. Wie ist denn das? Du hast vorher gesagt, dein Handy ist, du trennst es nicht. Ich nehme an, deine Kinder haben noch kein Handy.
Nee.
Dein Mann hat wahrscheinlich, sitzt er dann auch schon mit dem Handy da?
Nö, nö,
Wie
ganz durch.
also weil du wie würdest du dann da reagieren, wenn deine Kinder mal ein Handy haben und sagen, okay, pass mal auf, ist bei mir auch verzahnt. Ich möchte es auch mit an den Tisch nehmen. Also
Ich
wie
finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen das Handy privat in die Hand nehmen oder das Handy beruflich in die Hand
Okay.
nehmen. Unglücklicherweise oder glücklicherweise, keine Ahnung, ist es bei mir halt oft so,
Ja,
weil
ja.
ich mit vielen Freunden auch berufliche Verbindungen
Ja.
habe. Einfach weil ich das über die Jahre natürlich,
Klar.
kennst du ja, das verzahnt sich halt, ne?
Ja.
Aber ich würde zum Beispiel nicht früh mich an den Tisch setzen und mit meiner Freundin irgendwas schreiben. Also ich nehme das Handy in die Hand und das ist quasi also ich mache das nicht zum Daddeln,
Ja.
sondern weil ich wirklich berufliche Dinge erledige. Und
Und
so würde ich das meinen Kindern auch sagen. Du kannst deiner Freundin schreiben, wenn du dann heute Nachmittag auf dem Sofa sitzt. Und wenn du dein Handy jetzt in die Hand nimmst, dann nur, um zu gucken, ob du, keine Ahnung, ob dein Lehrer geschrieben hat, dass irgendwas ausfällt oder
ja.
sowas. Also
Und
ich finde, da gibt es unterschiedliche Notwendigkeiten, mit dem Smartphone da zu
du hast ja
sitzen.
auch gesagt, für dich ist ja auch dein Job, ist ja auch deine Berufung. Also das ist für dich.
Es ist keine Last.
Es ist keine Last, also du hast im Vorgespräch gesagt, das ist für dich, du gehst darauf, du hattest einfach dein Warum auch im Leben, was nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, und deswegen ist dir das so immens wichtig.
Und deswegen ist, glaube ich, die Akzeptanz auch so einfach bei meiner Familie. Weil wir sind ja als Familie da reingewachsen in dieses Unternehmen. Und mein Mann, der macht unglaublich viel mit. Also der sitzt viele, viele Stunden auch an unserem Unternehmen. Es ist ein wirkliches Familienunternehmen. Und meine Kinder kommen ganz oft mit ins Atelier. Das ist halt genau bei uns auf der anderen Straßenseite. Und Falteneinlagen oder Faltentaschentücher oder so sind sehr motiviert, da mitzumachen. Und ich glaube, das ist das Beste, was man seinen Kindern zeigen kann, dass man eben keinen Job hat, so ein 9-to-5, da gehe ich mal lochen, sondern dass man eine Berufung hat, die so viel Geld abwirft, dass man seine Miete bezahlen kann und dass man einfach entspannt davon leben kann.
Sehr schön. Du hast gesagt, ihr habt innerhalb der Familie verschiedene Ankerpunkte innerhalb der Woche. Einer ist zum Beispiel so, alle essen Frühstück und Abendessen immer zusammen. Gibt es
Genau.
noch andere
Ja.
Ankerpunkte,
Ja.
um...
Also mein Mann und ich bringen die Kinder immer noch gemeinsam ins Bett und wir bleiben wirklich immer noch sitzen, bis sie eingeschlafen sind. So, mein Mann sitzt meistens bei unserem Sohn im Bett und ich sitze bei den beiden Mädels, weil die teilen sich ein Zimmer. Und ich habe dann zwar meinen Reader dabei oder eben mein Handy oder eben meinen Laptop, egal, aber ich sitze halt wirklich an den Füßen von meiner Tochter mit im Bett. Und was auch immer die gerne möchten, mal wollen sie gestreichelt werden, mal wollen sie eine Geschichte, mal sitze ich halt nur still da. Ist mir egal, das mache ich für die. Und das sind unsere Punkte, die uns wirklich wichtig sind. Also ich sage da nie, oh, gute Nacht, ich will jetzt noch einen Film gucken oder sowas. Sowas würde mir nie einfallen. Das ist bei uns eine ganz wichtige Regel, dass die Kinder halt diese Zeit auch mit uns haben und dass ich habe mir nie angewöhnt, sozusagen meine Freizeit vor die Bedürfnisse der Kinder zu stellen.
Ja, okay.
Was eine schwierige Lektion war am Anfang, aber mittlerweile kann ich sagen, dass ich das gar nicht mehr abwäge oder so, sondern es ist mir so eine Ehre und so eine Freude, so lange bei denen sitzen zu bleiben, bis sie eingeschlafen sind, dass mir das keine Last ist, sondern eine Lust und eine Ehre, das zu tun.
Okay, schön. Und weitere Punkte, die habt?
Genau, was machen wir so?
Oder ich frage mal anders. Jetzt,
Genau.
ich stelle mir das jetzt mal so vor, das kann sich ja auch, oder gibt es feste Zeiten, an denen die Kinder ins Bett gehen? Weil das kann sich ja unter Umständen, wenn sie ins Bett gehen, wenn sie müde sind, ja auch relativ lang ziehen.
Also ungefähr gegen 8 versuchen wir schon, dass die Zähne putzen. Aber das liegt halt einfach daran, dass mein Mann, der, wenn er um 6 nach Hause kommt oder so, dann essen wir um 7 und dann gibt es bei uns kein auf die Uhr gucken oder
Ja.
so, sondern es gibt wirklich von dem Moment an, wo wir Abendbrot essen, gibt es eigentlich so einen natürlichen Flow an, einer von uns Erwachsenen geht duschen, der andere kümmert sich um die Küche, die Kinder, die fangen schon an, Zähne zu putzen. Und mein Mann und ich sind ein extrem gut eingespieltes Team und wir müssen ganz wenige Dinge absprechen miteinander, weil das seinen totalen Flow hat.
Okay, gibt es aber dann noch irgendwie Zeiten, die ihr auch euch rausnehmt, um was weiß ich, ein paar Dinge also zu zweit zu besprechen? Oder habt ihr da irgendein Ritual, das sagt, okay, hey, wir nehmen uns jeden Abend 5 Minuten und wir quatschen den Tag oder was der Morgen bringt?
Nee, das gibt's eigentlich nie. Also wir eigentlich, sobald die Kinder schlafen, gehen wir wieder in die Küche sozusagen. Also bei uns ist hier Wohnen und Küche alles eins.
Ja.
Und wir haben so einen riesigen Tisch, an dem wir beide arbeiten, an diesem einen Tisch abends.
Okay.
Und dann arbeiten wir eigentlich den ganzen Abend nebeneinander.
Okay.
Manchmal gucken wir auch was. Wir gucken immer mal eine Serie, so, aber einmal in 2 Wochen.
Okay.
Also, ich glaube, was wir machen, ist, sobald wir mal eine Nacht unsere Kinder nicht haben, dann gehen wir essen. Also wir gehen relativ häufig zu zweit aus.
Okay.
Und haben so ein paar Lieblingsrestaurants, die wirklich gut kochen. Und das ist dann so unsere Zeit, wo wir nur zu zweit sind und Dinge besprechen. Und dann, genau, also das machen wir schon. Das ist unser Paarritual, ist zu zweit essen gehen. Und dann gehe ich meinen Mann von der Arbeit abholen, dann gehen wir ins Restaurant. Und das machen wir, wenn jetzt mal eine Woche vorbei ist und wir Kinderzeit zu zweit hatten, weil die Kinder halt bei uns sind und man nicht bei den Großeltern oder so, dann gehen wir auch mit den Kindern essen. Das machen wir relativ häufig. Also bestimmt einmal in der Woche gehen wir auch aus mit den Kindern, so als Familie.
Sehr, sehr schön. Genau, ich möchte jetzt nochmal auf deine aktuellen Projekte eingehen. Jetzt haben wir so viel gesprochen über dein Leben, aber was arbeitet Stefanie Opitz eigentlich genau an? Was sind deine Projekte, wenn jemand mehr von dir noch sehen möchte und lesen und hören?
Das größte Projekt ist die Windelmanufaktur. Mhm. Und da ist halt unsere Stoffwindel, die dreiteilige Windel. Und das Tolle an diesem, also das hat natürlich 1000 Mega-Aspekte, aber das genialste Aspekt ist, dass durch diese Dreiteiligkeit habe ich die Funktion, auf die eine Windel erfüllen muss, auf diese drei Teile aufgeteilt und kann quasi in jede Funktion, wie die erfüllt wird, unendlich optimieren und aufteilen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach neuen, innovativen Materialien und wie ich die irgendwie einbringen kann. Und ich merke halt auch mit viel Sorge, wie unsere Meere immer voller mit Plastikmüll sind. Mhm. Kein Tag vergeht, ohne dass es einem sprichwörtlich übel wird, wenn man das sieht, wie viel Plastik in den Meeren schwimmt und wenn man die Tiere sieht, wie die verenden in den Fischernetzen. Und auf der anderen Seite gibt es einen riesigen Bedarf für Textilien auf der Welt. Der wächst immer mehr Geld, ist auch in den Entwicklungsländern oder in China. Den Leuten reicht es halt nicht mehr, nur 2 Kleidungsstücke zu besitzen. Und der Druck auf die Anbauflächen für Textilien, der wird halt immer größer. Baumwolle verschlingt Riesenflächen.
Mhm.
Und da tut sich ganz viel in der Textilbranche, was zum Beispiel das Entwickeln von Kunstfasern aus natürlichen Grundstoffen. Es entwickelt sich ganz viel im Sinne von, dass neue Fasern gefunden werden, wo man aus natürlichen Fasern eben Kunstfasern herstellen kann. Ne? Viskose, sagt ihr das was?
Mhm.
Viskose ist ja eine Kunstfaser, die aus zellulosehaltigen Grundfasern gekocht wird. Und mittlerweile gibt es da richtig tolle Konzepte, wie man sozusagen im chemikaliengeschlossenen Kreislauf eben Viskose herstellen kann. Und da gibt es eine Faser, die nennt sich Tencel, von der wir in den nächsten Jahren noch ganz viel hören werden. Und sobald ich irgendwie sowas lese, dann muss ich das natürlich recherchieren und rausfinden. Und jetzt gibt es bald zum Beispiel den wasserdichten Teil bei uns. Den gibt es jetzt eben auch bald aus Tencel. Ja. Oder zum Beispiel wir haben auch Schwimmwindeln. Das ist ein Riesenthema, dass Babys ja so Badewindeln anziehen, wenn sie irgendwie so einen Babyschwimmkurs oder sowas machen. Und dieses Polyacrylat, was da drin ist, das setzt halt nicht bloß die Filter zu, sondern da sind auch kleinste Partikel natürlich drin, die dann mit dem Abwasser wegschwimmen.
Ja.
Aber es macht auch einfach eine Menge Müll. Und deswegen haben wir Schwimmwindeln entwickelt. Und das Tollste ist, unsere neueste Schwimmwindel ist aus einem Polyamid, was wirklich als aus dem Meer rausgefischten alten Fischernetzen und alten Teppichen hergestellt wird. Also die holen die wirklich hoch und es gibt da so eine chemische Aufbereitung, wie sozusagen dieses Altplastik eben zu neuen Fasern wird und aus diesen Fasern, das nennt sich Econyl, das wird auch zum Beispiel von Adidas benutzt, machen wir halt eine Schwimmwindel. Und da kann ich mich unendlich, ich bin ja eigentlich Ingenieurin als Architektin, da kann ich mich natürlich unendlich reinsteigern und überlegen, was gibt es für tolle neue Konzepte, wo man eben Ich finde, ein Ziel für so ein Produkt ist immer viel zu wenig, sondern man muss halt immer mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, statt Wegwerfwindel, waschbare Schwimmwindel und die eben noch aus Recyclingstoffen. Und dann kann man die auch noch wieder verwenden. Und das ist eigentlich das Coolste, was wir erreichen können, dass wir sagen, wir können den Leuten ja nicht sagen, ihr müsst unbedingt weniger konsumieren, weil das nie passieren wird. Aber wir können den Leuten halt sagen, pass auf, statt 100 Stück von irgendwas, kaufst du dir ein was und sowohl dessen Herkunft ist ethisch vertretbar, als auch, wenn du es nicht mehr brauchst, dessen Weiterverwendung ist ethisch vertretbar. Und ich glaube, das ist so ein Weg, wie man auch alle, die nicht als oberste Prio ökologisches Verhalten haben, dazu kriegen kann, sich eben nachhaltiger und ökologischer zu verhalten.
Und was auch, was du mir mal immer gesagt hast, über den Lebenszyklus, quasi wenn ein Baby oder ein Kleinkind Windeln braucht, ist es auch spannend, finanziell auf Stoffwindeln zu wechseln.
Absolut, ne?
Also das hast du
Stoffwindeln
immer gesagt.
sind ja schon im Stoffwindeln selbst amortisieren sich schon im ersten Lebensjahr und das ist halt, ich finde, das ist Wahnsinn, weil es gibt im Laufe der eines Familienlebens oder eines Paarlebens eine Zeit, in der man am häufigsten oder am schnellsten sozusagen unter die Armutsgrenze rutschen kann und das ist einfach die Zeit, wenn man nur einen oder keinen Verdiener hat, wegen Elternzeit oder wegen des Kümmerns um kleine Kinder. Ne? Also wie zum Beispiel in Dresden hier gibt es so einen Dresden-Pass und dann wird natürlich auch aufgeschlüsselt, was sind denn so die Hauptbezieher für kommunale Vergünstigungen oder soziale Unterstützung? Und es sind ganz oft Familien oder Alleinerziehende mit Kindern.
Also ich glaube, wer noch bis heute gar nicht wusste, dass es Stoffwindeln gibt oder der sich für Stoffwindeln interessiert, soll auf jeden Fall mal bei Windelmanufaktur reinschauen, weil ich glaube, man merkt, wenn du redest, deine Liebe, deine Leidenschaft zum Produkt und ich glaube, das spürt man auch dann im Produkt. Ja, deine anderen Projekte, du hast ja
Genau,
das noch mehr.
dann gibt es noch das Projekt von Ocker und Rot. Also unsere Website heißt vonockerundrot.com und zwar war das so, dass wir ganz viele Frauen hatten, die mit unseren Windeln total glücklich waren und die dann irgendwie meinten, also als ich habe gerade meine Menstruation und dann habe ich diese Slip-Einlage in der Hand und denke, verdammt, das ist doch das Gleiche wie die Wegwerfwindeln, mit denen ich mein Kind und unsere Umwelt eigentlich gar nicht mehr belasten will. Plus, was mache ich nun? Und dann haben wir vor vielen Jahren schon angefangen, Damenhygieneprodukte zu entwickeln, die waschbar sind. Das ist immer größer geworden und dann haben wir irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, das braucht jetzt ein eigenes Marketing, das braucht eine
Okay.
eigene Website, das sind ganz andere Zielgruppen, also die Zielgruppe überschneidet sich, aber es geht bei von Ocker und Rot und bei nachhaltiger Frauenhygiene eben auch um die Frauen, die noch keine Kinder haben oder die nie Kinder haben oder deren Kinder eben schon aus dem Haus sind. Kurz gesagt, es geht einfach um Frauen. Und ja, das kommt total gut an.
Schön.
Es läuft total gut. Wir haben natürlich auch da immer wieder mit neuen Materialien oder neuen Schnitten. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, uns da auch weiterzuentwickeln. Und ich merke aber auch, dass gesellschaftlich ein immer größerer Fokus auf den Selbstbestimmungsrechten der Frauen, auf Gleichberechtigung liegt, ne? Das ist echt, das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und ich merke aber auch an mir selber, wie ich vor selbst vor 5, 6 Jahren noch Dinge hingenommen hätte in meinem Alltag und es halt quasi mir gar nie aufgefallen werde, wie weniger gleichberechtigt oder wie weniger gleichbehandelt ich in dem Moment werde, bloß weil ich eine Frau bin. Und durch diese massive Beschäftigung mit der Gleichbehandlung sehe ich jetzt viele Dinge in meinem Leben und sage dann immer so, nee, nee, Moment mal, geht's nicht ernsthaft, oder? Und ja, also das ist ein Riesenthema bei mir, weil jetzt bin jetzt privat eigentlich so durch. Ne? Meine Kleinste ist jetzt in der ersten Klasse, also ich windel jetzt zu Hause nicht mehr, sondern was mich jetzt persönlich an den Windeln so reizt, ist eben, wie kann man das technisch und funktional immer weiter perfektionieren? Und bei von Ocker und Rot und der nachhaltigen Frauenhygiene reizt mich eigentlich, was haben wir als Frauen für ein Selbstbild? Und wie kann man bei immer mehr Frauen erreichen, dass sie sich selbst in ihrer Schönheit und Wertigkeit auch selbst sehen und sich nicht durch die männliche Brille auf sich selbst anschauen können?
Ja, sehr schön. Man muss auch zu sagen, du als Unternehmerin für das, was du machst und auch für die Produkte bist du auch schon mehrfach ausgezeichnet. Also das ist schon, du bist auf einem richtig tollen Weg und ich finde es einfach, finde es klasse, mit was von einer, ja, was von warum da dahinter steckt und ich werde das natürlich auch weiterhin verfolgen. Und dann aber, wenn sich jemand für Stoffwindeln interessiert, und dann oder anders gesagt, du hast oder bist Ausbilderin für Stoffwindelberaterinnen.
Genau, weil wir haben meine Freundin Tu und ich, die habe ich damals in der Newsgroup kennengelernt. Das ist, ich glaube, da wissen schon die meisten gar nicht mehr, was das ist, Newsgroups. Gab es aber mal lange, bevor es Foren und Chats gab. Und damals haben wir uns kennengelernt, weil wir irgendwie zu den 10 Leuten in Deutschland gehörten, die sich für moderne Textilien und Stoffwindeln interessiert haben. Und wir haben eben eine Firma zusammen, die nennt sich Stoffwindelexperten und wir bilden Stoffwindelberater aus. Und jetzt mag jemand schmunzeln, aber braucht man dafür wirklich Berater? Aber es ist eben so, dass es auch nicht nur die Durchschnittsbabys und Durchschnittsfamilie gibt, bei denen eigentlich alles gesund ist und die eigentlich nur die Frage haben, wie funktioniert es? Mhm. Sondern es gibt auch unglaublich viele individuelle Herausforderungen. Ne? Es gibt Kinder mit besonderen medizinischen Umständen. Es gibt im Handling diverse Umstände. Und es gibt Zwillinge, es gibt Frühgeburten, es gibt Kinder, die spät trocken werden. Es gibt wirklich alles unter der Sonne. Und das ist ganz wichtig, dass es eben Leute gibt, die sich damit auskennen und die sagen können, oh, bei der und der Hautkrankheit kann ich dir dieses Material empfehlen oder dein Kind hat Diabetes, da kann ich dir das empfehlen. Also wir bilden diese Leute aus, die eben dann dieses breite Wissen darüber haben, was gibt es für Materialien, was gibt es für Systeme und wie funktioniert der richtige Umgang damit, ne? Wo man sagen muss, das Größte, das Wichtigste bei den Stoffwindeln ist ja eigentlich, also für mich ist es nicht die Stoffwindel an sich, sondern es ist eigentlich eher die Kommunikation zum Thema Ausscheidung. Das ist so, dass man sein Kind gleich wertschätzen und gleich liebevoll wickeln kann, egal ob man eine Stoffwindel oder eine Wegwerfwindel nimmt. Ne? Mhm. Es ist aber so, dass mit dieser Beschäftigung bei den Stoffwindeln, welche Windel ziehe ich meinem Kind an, wann wasche ich die, man ist ganz anders mit dem, hast du jetzt gemacht oder hast du nicht gemacht. Ne? Man ist ganz anders in dem Thema Ausscheidungskommunikation drin, wenn man Stoffwindeln nutzt. Und dann ist es so ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Und wir haben ganz viele Kunden, die zum Beispiel sagen, wickeln, das war für uns was ganz Furchtbares. Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, mach du das, ich habe vorhin. Und dass eben vor dem Kind sozusagen eine Kommunikation über seine Ausscheidungen von Dritten geführt wird. Oh, hast du wieder einen Stinker gemacht? Oh, wie furchtbar. Oh, jetzt gehen wir das wegmachen und so, ne? Die ganz, ganz negativ ist. Und wenn man eben zu dem Kind sagt, oh, du hast jetzt gerade gemacht, wollen wir jetzt die Windel mit der Giraffe oder die mit der Blume nehmen? Dann kommt man in eine wertschätzende und offene Kommunikation zum Thema Ausscheidung. Dies, und das ist eben die andere Seite von der Medaille, die es eben möglich macht, auch die kleinen Signale zum Trockenwerden, die nämlich vom Kind ausgehen und keine Frage des Trainings sind, dass man die eben ganzzeitig sieht, weil man ja schon in der Kommunikation drin ist über die Ausscheidung und das Kind da ganz, ganz zeitig eben in vielen Familien, aber auch ganz, ganz ergebnisoffen darin begleiten kann, sich mehr um seinen Körper zu kümmern und eben trocken zu sein. Und ich erlebe wirklich Eltern mit Kindern, die ein Vierteljahr alt sind und nicht mehr in die Windel kacken.
Okay.
Was ich unglaublich finde.
Wahnsinn.
Ich war letzte Woche eine Mama da mit einem 11 Wochen alten Baby, was nicht in die Windel kackt, sondern wirklich ausschließlich gehalten über dem Topf oder über dem Klo macht. Ne?
Okay, Wahnsinn. Wahnsinn. Und wie ist es? Ist es die Seite stoffwindelexperten.de, wenn sich jemand dafür interessiert?
Ganz genau, stoffwindelexperten.de.
Verlinke ich.
Einerseits für Leute, die gerne Berater werden wollen, aber andererseits eben ganz wichtig für Eltern, die sich für Stoffwindeln interessieren und sagen, ah, ich muss das alles meine Hand halten, ich bin mir unsicher, wie sehr das funktioniert, wir können hier nur mit der Hand waschen, mein Kind hat Neurodermitis, whatever. Dort findet man eben das eine Deutschlandkarte und dann kann man gucken, wer in der Nähe eben Stoffwindelberater ist.
Perfekt. Sehr, sehr schön. Ich sehe schon, wir reden schon 53 Minuten. Ich hätte noch total viele Fragen, die ich dir eigentlich gestellt hätte. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung, aber hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du den Zuhörern sagen möchtest? Sonst?
Tausend Dinge! Ja, ich glaube schon. Vielleicht ein Satz, der mit meiner Rolle als Unternehmerin zusammenhängt. Und ich finde, 60 Wochenstunden machen einem nichts aus, wenn man das mit Liebe tut, was man tut.
Okay, sehr schön. Stefanie, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
Mir ebenso.
An alle, die jetzt zugehört haben bitte ich, den Podcast weiterzuempfehlen, weil nur durch eure Weiterempfehlung ja, wird, können hören andere Eltern von dem Comino Podcast, hören andere Eltern das Gespräch mit Stefanie, und vielleicht ist es für die wichtig, auch weil sie gerade über das Thema Stoffwindeln nachdenken oder über Thema Waldorfschule nachdenken, wie auch immer. Nur mit eurer Hilfe erreiche ich andere Eltern, und bin ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Stefanie, vielen lieben Dank.
Vielen Dank
Ich
dir.
wünsche dir einen
Vielen Dank.
wunderschönen Tag. Danke dir. Tschüss.
Ja, tschüss.